erste Schritte. Also ich habe mir sehr überlegt, dass es eigentlich ja vielleicht ein bisschen seltsam ist, die insgesamt nach meiner Zählung 6. Predigt in einer Reihe erste Schritte zu nennen. Denn wir haben uns seit Jahresanfang bereits schon 5-mal über Themen im Zusammenhang mit der Jahreslosung unterhalten, die da ja lautet, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Naja, wenn es jetzt, ja, jetzt, oder? Nee, doch, jetzt seht das auch. Wir haben uns vorgenommen, dass das Programm sein soll für dieses Jahr. Haben uns dann nochmal einfach Zeit genommen, zurückzuschauen auf das, was eigentlich der Ausgangspunkt ist, das, was dieses Gute auch ausmacht, was wir weitergeben möchten an andere, um das Böse dieser Welt zu besiegen. Und heute erste Schritte. Ich hoffe ja, du hast vielleicht schon erste Schritte getan. Ich hoffe, du hast es ja vielleicht schon ganz aktiv angefangen umzusetzen. Immerhin gibt es die Jahreslosung, also mindestens seit dem 1. Januar und heute ist der 8. Mai. Trotzdem noch einmal einen Blick zurück in dieses Kapitel, in Römer Kapitel 12, wo Paulus am Ende des Kapitels diesen Vers schreibt, so fast als Schlussstrich unter das ganze Kapitel, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Das kann man ja jetzt auf vielerlei verschiedene Arten mit Inhalt füllen, diese ganze Sache. Da hat jeder vielleicht so seine eigene Idee, was das denn heißen könne, und so Paulus auch. Wie gesagt, dieser Satz steht als letzter in diesem Kapitel, er ist so eine Art Schlussstrich unter das Ganze. Und wenn man von Anfang an liest, dann steckt da schon ganz viel drin, was Paulus denn sich konkret vorstellt unter diesem Guten, mit dem du Böses besiegen könntest. Und deswegen wird es in diesem Jahr noch öfters vorkommen, dass wir einen Blick zurückwerfen in dieses Kapitel und einfach mal durchgehen, was denn da so alles drinsteckt. Sicher jetzt nicht immer fortlaufend, aber so quer durchs Jahr durch in verschiedenen Blicken. Und heute lesen wir einfach mal ganz vom Anfang des Kapitels an. Und ich würde euch gerne 5 erste Schritte heute zeigen, wie das denn aussehen könnte, wenn ich losgehe, das Böse mit Gutem zu besiegen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, schreibt Paulus, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Und wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. So weit einmal der Anfang dieses Kapitels. Erste Schritte, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Guten. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist, sagt Paulus. Und da fällt uns plötzlich auf, dass das ja nicht der Anfang des Römerbriefs ist, sondern Paulus da vorher schon 11 andere Kapitel geschrieben hat. Keine Sorge, die werde ich euch jetzt nicht von Anfang bis Ende vorlesen, obwohl es spannend wäre und wirklich interessant. Und wenn du was Gutes tun möchtest heute Nachmittag, dann setz dich gemütlich mit einer Tasse Kaffee auf die Terrasse. Das Wetter ist wunderbar. Nimm dir den Römerbrief und lies Na, warum bloß die ersten 11 Kapitel? Lies gleich die ganzen 16 Kapitel, so viel mehr ist es dann auch nicht. Es ist wunderbar und du wirst auf jeden Fall gesegnet werden dafür. Aber die Zusammenfassung der ersten 11 Kapitel steckt in diesem Satz. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das war das Thema der ersten 11 Kapitel. Und da fällt uns so manches auch ein, was wir in letzter Zeit immer wieder gehört haben, über diese gute Nachricht von Gottes Erbarmen. Über diese gute Nachricht von Gott, der bereit ist, seinen Sohn aus Liebe für uns zu geben. Er hat angefangen, Paulus zu erklären, dass es keinen Mensch gibt, der vor Gott selbst schafft, gerecht zu sein. Dass jeder voll ist mit Fehlern. Da war keiner ausgenommen, die Heiden sowieso, das wusste jeder, das war Kapitel 1. Die Juden auch, das war Kapitel 2. Und im Kapitel 3 heißt es dann gar keiner. Überhaupt niemand, von Anfang der Geschichte bis zum Ende gibt es, der dastehen könnte und sagen, aber mein Leben ist doch ganz in Ordnung. Keiner schafft es. Und dann kommt die gute Nachricht dazu von Kapitel 3, dass Gott jetzt aber einen neuen Weg geschaffen hat, in Jesus Christus einen neuen Weg Gerechtigkeit zu erhalten, weil er seinen Sohn gegeben hat als ein Sühnopfer für uns. Kapitel 4 erklärt uns, dass so wie durch einen Mensch, nämlich Adam, die Sünde in die Welt kam, so kam jetzt durch diesen einen Mensch, Jesus Christus, die Möglichkeit für mich, den Weg zum Vater zu finden. Und jetzt kommt sein Heiliger Geist in mein Leben, seine Liebe ist ausgegossen in mein Herz, das ist immer in Kapitel 5. Ich bin frei von der Sklaverei der Sünde, das ist Kapitel 6. Und auch wenn es mir immer noch schwer fällt, ich bin immer noch kein Mensch, der es selber jetzt sagen kann, dass Gott sagt, neuer Startpunkt und jetzt geht's weiter und jetzt mach's aber alles richtig. Auch wenn ich immer noch mit meiner Schwachheit zu kämpfen habe, Kapitel 7 gilt, Kapitel 8, Vers 1, es gibt aber keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Weil nämlich Gott uns durch seinen Heiligen Geist zu seinen Kindern gemacht hat, das ist immer noch Kapitel 8. Kapitel 9, 10 und 11 erzählen uns, wie dieser Plan weitergeht durch die ganze Geschichte, wie Gott Israel erwählt hatte und wie er uns jetzt zu einem Teil dieses erwählten Volks gemacht hat, was aber nicht heißen soll, dass das ehemals erwählte Volk Israel jetzt irgendwie verworfen wäre oder so. Sondern es gibt ein großes Ganzes, zu dem wir alle gehören. Und selbst mit Israel, die jetzt noch nicht sehen, hat Gott noch einen Plan. Auch wenn selbst der Paulus nicht genau sagen kann, wie das alles zugehen wird. Und jetzt sind wir in Kapitel 11. Und dann am Ende dieses Kapitel 11, am Ende dieser großen Erklärung über den Heilsplan Gottes, kann Paulus gar nicht mehr anders, als in Lobpreis auszubrechen. Die Verse habe ich euch letztes Mal gelesen bei unserem musiklosen Lobpreisgottesdienst. Und jetzt die Zusammenfassung. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und auch wenn du das vielleicht noch gar nicht als Schritt gesehen hättest, ich glaube, dass der erste Schritt in diesem Satz schon drin liegt. Denn bevor ich Böses mit Gutem besiegen will, muss ich einfach nochmal neu verstanden haben, was Gottes Erbarmen überhaupt ist. Muss ich meinen Startpunkt verstanden haben? Muss ich begriffen haben, worum es überhaupt geht? Wenn ich nicht verstanden habe, was Gottes Erbarmen ausmacht, wenn ich den Begriff Gnade nicht verstanden habe, wenn ich nicht begriffen habe, dass Gottes Liebe völlig unverdient und trotzdem unendlich groß ist, dann brauche ich gar nicht weitergehen auf dieser Strecke. Mit Gottes Erbarmen, mit seiner Gnade, mit seiner unverdienten Liebe und mit der Gerechtigkeit in Jesus Christus fängt alles überhaupt erst an. Ohne das brauchen wir nicht weitergehen. Ohne ihn gibt es gar kein Gutes, mit dem er Böses besiegen könnte. Und wenn ich rausgehe und meine ganze Botschaft ist, dass das Böse schlecht ist und dass das Böse aufhören sollte, dann reicht es einfach nicht aus. Es braucht diesen guten Startpunkt. Es braucht diesen Gegenpol, den ich verkünden kann. Es braucht dieses Evangelium, das ich raustragen und verbreiten kann. Wir haben uns darüber unterhalten, dass wir Botschafter der guten Nachricht sind. Aber dazu brauche ich erstmal eine gute Nachricht. Dazu muss ich mir wieder neu vergegenwärtigen, wie viel das für mich selbst bedeutet, was da eigentlich passiert ist, als ich Jesus begegnet bin. Dazu brauche ich diese ersten 11 Kapitel vom Römerbrief, auch wenn du sie nicht auswendig kannst. Deswegen lade ich dich auch ein, die neu zu lesen, weil es so wichtig ist, nicht unbedingt die Formulierung vom Römerbrief, aber das, was da drin steckt, an Inhalt, dieses Zentrale, Jesus, der für mich einen Weg zu Gott schafft, wo es eigentlich keinen gibt. Ich muss Gottes Erbarmen erkennen. Das ist der unabdingbare erste Schritt auf diesem Weg, Böses mit Gutem zu besiegen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und dann kommt Schritt 2, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Der erste Schritt war eigentlich einfach. Im Grunde genommen hat Gott ja alles getan für diesen ersten Schritt. Da muss ich gar nicht mehr viel dazu tun. Ich muss mir nur wieder klar werden darüber, was Gott schon alles getan hat. Der erste Schritt ist ein ganz kleiner eigentlich. Aber dieser kleine Schritt hat so unendlich viel Inhalt, dass es gar nicht anders geht, als dass ich darauf antworten muss, auf das, was Gott in seiner Liebe getan hat. Und der zweite Schritt, die einzige angemessene Antwort darauf, sagt Paulus, ist, ich stelle mein Leben Gott zur Verfügung. Ich gebe mich ihm ganz hin. Ich sage, Gott, wenn du mich so sehr liebst, dann soll alles, was ich bin und habe, dir gehören. Und weißt du was? Der Paulus redet nicht über Bekehrung in diesem Moment. Darum geht's gar nicht. Das habe ich ja längst gemacht. Und ja, bei meiner Bekehrung habe ich das auch gesagt. Aber ich glaube, das ist so wichtig, auch diesen zweiten Schritt immer wieder neu zu gehen und sagen, immer wieder neu, hier und heute, ich muss mich heute nicht bekehren. Aber Herr, es gilt trotzdem wieder neu, dass ich dir das heute sage, für jede Sekunde dieses Tages, der heute kommt, die gehört dir. Das reicht nicht, mich auf irgendeiner alten Entscheidung auszuruhen. Das reicht nicht, zu sagen, das habe ich ja alles schon mal gesagt. Sondern das muss ich mir immer wieder neu, jeden Tag bewusst mich auch dafür entscheiden. Heute gehört jeder Moment wieder neu Jesus. Das muss ich mir in ganz vielen Situationen des Tages dann nochmal neu entscheiden. Wenn meine eigene Schwäche hochkommt, wenn mein Temperament überkocht, wenn meine Gefühle auf der Achterbahn sind, wenn die Angst groß wird, wenn der Glaube klein wird, wenn die anderen mich nerven, dann muss ich immer wieder neu sagen, Herr, und dieser Moment, der gehört auch dir. Und ich möchte ihn so leben, wie es dir gefällt. Auch wenn mir jetzt vielleicht überhaupt nicht danach ist, auch wenn ich selber viel bessere Ideen, also in meiner Meinung viel bessere Ideen hätte, wie man diesen Moment jetzt nutzen und ausleben könnte. Herr, ich sage, dieser Moment gehört dir. Und dieser Moment soll gefüllt sein mit dem, was du möchtest. Das ist wie in anderen Bereichen des Lebens, das ist wie in der Liebe. Wo es auch nicht reicht, dass ich meiner Frau mal gesagt habe, ja, ich will bei der Hochzeit. Ja? Wo es auch nicht reicht, dass wir mal ganz tolle Gefühle füreinander entdeckt haben. Sondern wo das jeden Tag wieder neu dazugehört, mich ganz bewusst auch für sie zu entscheiden und sagen, ja, und diese Liebe, völlig ungeachtet darum, wie jetzt, was jetzt gerade drumherum los ist und was der eine dem anderen gesagt oder nicht gesagt hat oder was auch immer passiert, völlig ungeachtet deswegen, diese Liebe gilt auch jetzt. Genauso wie Liebe immer wieder neu eine bewusste Entscheidung füreinander ist, so ist es auch hier. Wahres Leben mit Jesus bedeutet immer wieder neu zu sagen, ich stelle mein Leben Gott zur Verfügung. Und interessant zu beobachten, dass Paulus sagt, und das ist der wahre Gottesdienst, wörtlich der logische Gottesdienst. Das ist das einzig Logische, wie man Gott dienen kann. Wir haben als Christen oft so ganz viele andere Vorstellungen, wenn uns das Wort Gottesdienst kommt. Übrigens, das Wort Lobpreis ist das gleiche Wort im Griechischen. Also das kann man gegeneinander austauschen hier in diesem Moment. Und da gibt es so viele verschiedene Momente, wie ein richtiger Gottesdienst auszusehen hat, wie Theorien drüber, wie ein richtiger Lobpreis auszusehen hat, was guten Lobpreis ausmacht, was schlechten Lobpreis ausmacht. Paulus sagt, der richtige Lobpreis ist, dass ich Gott mein ganzes Leben zur Verfügung stelle. Das ist das Entscheidende. Da geht es überhaupt nicht um Musikstile, da geht es überhaupt nicht um Länge der Predigt oder um was auch immer, keine Ahnung. Das hat damit gar nichts zu tun. Der richtige Gottesdienst, der findet bei mir statt, in meinem Leben, ganz persönlich, wenn ich sage, Herr, ich stelle dir mein Leben jetzt wieder neu zur Verfügung. Und im nächsten Vers und damit auch im nächsten Schritt wird uns Paulus jetzt erzählen, wie das dann konkret aussehen kann. Weil auch das wieder kann man ja jetzt so viele Ideen drüber haben, was das konkret heißt, Gott mein Leben zur Verfügung zu stellen. Paulus erklärt das so, Schritt 3. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich würde es mal zusammenfassen, ich denke um. Das macht diese zentrale Hingabe an Gott überhaupt aus. Ich fange an, anders zu denken. Anders. Völlig anders als alles, was ich bis jetzt gelernt habe. Völlig alles anders als alles, was die Welt um mir herum als wichtig sieht. Völlig anders als jedes Schema, das ich kenne. Ich fange an, anders zu denken. Das ist ganz einfach zu sagen. Das ist viel schwieriger zu tun. Eben gerade deswegen, weil es anders ist. Weil ich es nie gelernt habe. Weil ich eigentlich geprägt bin und trainiert bin, darin so zu denken, wie man halt denkt in dieser Welt. So zu denken, wie ich es für richtig halte. So zu denken, wie es auch manche Mode für richtig hält. Und auch als Christ muss ich immer wieder aufpassen und mich neu hinterfragen, so, wie denke ich eigentlich? Was kennzeichnet mein Denken? Und da merke ich schnell, dass in vielen Bereichen mich doch das Denken der Welt ganz gebührend beeinflusst. Ob das um politische Strömungen geht, ob das um den großen Konsumgeist unserer Zeit geht, ob es um andere Dinge geht, die gerade von unserer Gesellschaft immer wieder neu betont werden. Umdenken heißt anders zu denken. Diese Maßstäbe zählen für mich nicht mehr. Ich möchte mich verändern lassen, möchte fragen, was Gottes Wille ist, was ist für ihn gut, woran hat er Freude, was ist vollkommen. Das ist eine Frage, die die Welt sich überhaupt nicht stellt. Und die soll mein Maßstab sein. Wie mache ich sowas? Das Problem ist, dass es in meinem Hirn keinen Schalter gibt, wo ich jetzt einfach umlegen könnte und damit auf eine andere Denkart umschalten. Wo ich sagen könnte, okay, gut, wenn es so ist, ab heute anderer Maßstab aus, neuer Maßstab an, kein Problem. Das Problem ist, dass ich nie was anderes gelernt habe, als so zu denken wie die Welt. Wie gut, dass es Gottes Heiligen Geist gibt. Wie gut, dass in diesem Vers drinsteht, dass wir verändert werden. Nicht, dass wir uns verändern, sondern dass er uns verändert. Und ich glaube, das ist die einzige Art und Weise, wie ich überhaupt zu so einem neuen Denkstil kommen kann. Ich lasse mich verändern von ihm. Sein Geist wohnt in mir, das hat er mir versprochen. Sein Geist ist der, der mich treibt und der mich zu seinem Kind macht. Er ist es, der neue Maßstäbe in mein Leben hineinbringt. Und das heißt, ich denke um, heißt von meiner Seite, ich lerne mehr auf diesen Geist zu hören. Denn dieser Geist kann mir diese neue Maßstäbe geben. Er kann mir zeigen, was gut ist, woran Gott Freude hat und was vollkommen ist. Ich denke um, heißt, ich höre selber auf zu reden, zu bestimmen, die Maßstäbe anzulegen, die Logik zu setzen oder was auch immer. Ich höre auf Gottes Geist und richte mich nach ihm. Das ist der dritte Schritt. Und darauf folgt sofort der vierte. Denn auch das klingt ja jetzt irgendwie alles noch sehr schwammig. Wer hat zu sagen, ob mein Hören auf den Geist das Richtige ist oder das des anderen? Man braucht gar nicht weit zu gucken in der christlichen Welt, um festzustellen, wie viele Menschen es sich gibt, die sich alle auf den gleichen einen Geist Gottes berufen und trotzdem zu sehr unterschiedlichen Ansichten kommen. Wer entscheidet darüber, ob ich richtig liege oder falsch? Im vierten Schritt ruft Paulus uns auf, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Und das heißt, der vierte Schritt heißt ganz einfach, ich schätze mich richtig ein. Ich weiß, wo ich daran stehe. Ich habe kein falsches Selbstbild. Ich komme mir nicht vor wie der größte Heilige und die anderen vielleicht alle ganz klein. Sondern mein Selbstbild ist realistisch. Auch das klingt wunderbar. Nur was ist realistisch? Woran messe ich das? Paulus sagt, Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Und jetzt wird's wirklich schwierig. Denn jetzt fangen wir an, Glauben zu messen. Ja? Also hier, Vers 2, nicht länger die Maßstäbe der Welt, sondern ein neuer Maßstab. Im Vers 3 heißt es dann, der neue Maßstab ist der Glaube und den kann man scheinbar messen, denn Gott hat ihn jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt. jetzt wird's gefährlich. Jetzt fangen wir an zu vermessen und zu vergleichen. Wie misst man denn Glauben? Das wäre doch wunderschön, wenn wir hier in der Gemeinde ein Glaubometer hätten. Sowas, wo jeder sich mal hinstellt und dann finden wir einfach mal raus, was denn das Maß ist. Das könnte dann zum Beispiel so aussehen. Ja? So wunderbar schön zum Anlegen mit einer Maßskala. Also als ganz gut, ich habe kein längeres Brett gefunden und dann festgestellt, dass ich als Pastor schon über das Maß hinausgehe. Also das wäre ja perfekt, ne? Ist natürlich immer schwierig, sowas jetzt in Länge zu messen. Also Freddy, ich habe schlechte Nachricht für dich. Du schneidest bedeutend schlechter ab wie der Martin, ja? Ich bin ja auch nicht so der, wenn es um Länge geht. Wenn Länge das Maß wäre, dann wäre es bei mir auch ein bisschen schlecht. Vielleicht müsste man dann Bauchumfang messen, da wäre ich schon besser. Oder ich hätte ja dann auch noch das digitale Glaubometer dabei. Bei dem schneide ich besonders gut ab. Ups, sogar so gut. Das tun wir lieber gleich wieder weg. Will sich sonst noch jemand draufstellen? Na, ihr merkt, dass das natürlich Blödsinn ist, Glauben in Zentimeter oder in Kilo messen zu wollen. Das geht ja gar nicht. Aber trotzdem sind wir Christen eigentlich insgeheim ganz oft dabei, Glaube in recht ähnlichen Maßeinheiten messen zu wollen. Sicher nicht in Zentimeter und in Kilo, aber zum Beispiel gerne in Minuten der persönlichen Gebetszeit zum Beispiel. Oder in Versen, die ich jeden Tag lese in Gottes Wort. Oder in Stunden, die ich im Dienst der Gemeinde verbringe. Oder in richtigen Antworten, die ich auf komplexe biblische Fragen geben kann. Oder in irgendwelchen anderen Einheiten, die sich für uns dann so anbieten, in denen man Glaube möglicherweise beziffern kann. Das Problem ist, auch wenn das nicht so lächerlich klingt für uns, wie die Idee, Glaube mit dem Brett hier messen zu wollen, ist es eigentlich das gleiche Prinzip und damit genauso lächerlich wie dieses Brett. Glaube kann man nicht in solchen Einheiten messen. Kann man Glaube überhaupt messen? Na, danach klang es doch eigentlich, das, was der Paulus hier gesagt hat, von dem Maß und dem Maßstab. Das sind doch eigentlich sehr bezifferbare Begriffe, die er hier verwendet. Wie misst man denn bitte Glauben? Ich finde es höchst interessant und sehr, sehr tief und sehr, sehr nachdenkenswert zu sehen, dass Paulus in diesem Text in Römer Kapitel 12 von Vers 3, wo er Glauben messen möchte und um realistische und nüchterne und auch von mir selber ehrliche Selbsteinschätzung in Bezug auf meinen Glauben bittet, dass er von diesem Vers ohne irgendwelche Absätze, Themenwechsel oder was auch immer direkt weiterschreibt mit folgenden Versen. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle. Wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. So eine der zwei großen Gabenlisten aus dem Neuen Testament, die Paulus uns liefert. Die andere steht im 1. Korinther Kapitel 12 in Verbindung mit dem gleichen Bild, das dahinter steht, nämlich von den verschiedenen Körperteilen. Bitte beachtet, dass es keine Trennung gibt zwischen diesen zwei Texten. Vielleicht ist in manchen Bibelübersetzungen hier ein Abschnitt eingedruckt. Sollte dem so sein, dann haben diesen Abschnitt irgendwelche Drucker reingesetzt an dieser Stelle. Selbst die Versnummer, die zwischen den zwei Sätzen steht, ist nur eine spätere Einfügung, damit man sich besser zurechtfindet. Im Originaltext, im Griechischen, hat man sowieso den kompletten Text in Großbuchstaben ohne Leerzeichen, Satzzeichen oder sonstiges einfach fortlaufend zusammengeschrieben. Und so geht es beim Paulus direkt weiter. Von der Idee, dass ich mich selbst realistisch einschätzen muss in Bezug auf meinen Glauben, hin zu der Idee, dass Gott mir Gaben gegeben hat, die ich einsetzen soll. Und ich glaube, dass das einen sehr guten Grund hat. Ich glaube, dass dieser Zusammenhang sehr bewusst gewählt ist. Es ist lächerlich, Glaube in irgendwelchen Zahleneinheiten messen zu wollen. Aber schon der Jakobusbrief sagt uns sehr deutlich, dass Glaube trotzdem sehr sichtbare Ausdrücke hat. Er sagt, jeder kann sagen, dass er glaubt. Aber dann frage ich, zeig mir deinen Glauben. Und er sagt, Jakobus sagt dann, Jakobus Kapitel 2, ein Glaube, der keine guten Werke hervorbringt, ist tot. Luther hat es in seiner Eile und in seiner Betonung darauf, dass doch Werke nicht das sind, was uns gerecht macht vor Gott, etwas missverstanden und war deswegen kurz darauf, den Jakobusbrief rauszuwerfen aus seiner Übersetzung des Neuen Testaments. Er hat ihn dann drin gelassen, aber er war trotzdem nicht sehr zufrieden mit und hat ihn eine strohene Epistel genannt. Er hat sehr recht zu sagen, und das würde auch Jakobus nie anders sehen, dass wir nicht durch Werke oder durch irgendwas, was wir tun und hervorbringen können, vor Gott gerecht sind, sondern nur durch den Glauben an die Gnade, die Gott in Jesus Christus zeigt. Aber hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es gerade um Werke, die irgendwas verdienen, sondern im Gegenteil, es geht darum, dass Glaube, wenn er richtig da ist, und Glaube, der ausreicht zur Erlösung, dass dieser Glaube in der Konsequenz im Leben sich dann auch irgendwann durch Werke ausdrücken wird, durch was ganz Praktisches, durch was Sichtbares. Und auch sicher kann ich dieses Sichtbare jetzt nicht beziffern, kann irgendeine Zahl und eine Einheit daneben schreiben. Aber ich kann die Frage stellen, gar nicht unbedingt an den anderen, ich glaube, darum geht es gar nicht hier, aber an mich selber. Diese Dinge, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, diese guten Taten, die es zu tun gibt, diese Gaben, die er mir geschenkt hat und die es einzusetzen und auszuleben gibt, wende ich die denn an? Bringt mein Glaube da etwas hervor? Gott hat mich beschenkt. Er hat Dinge in mein Leben hineingelegt. Er hat mich einzigartig gemacht zu einer Aufgabe für ihn. So viel gute Werke sind da schon angelegt, dass Paulus im Epheserbrief dann schreiben kann, dass wir nur noch da sind, die guten Werke, die er bereits vorbereitet hat, auszuführen. Und jetzt muss ich mir persönlich, gar nicht im Vergleich mit anderen, bei unseren Zahlenmessungen sind wir so oft am Vergleichen, ne? Und wenn ich dann so einen Maßstab habe, dann kann ich jetzt sagen, A ist länger als B und C ist kürzer als D und irgendjemand wiegt noch mehr als der Pastor und keine Ahnung. Ja, darum geht es gar nicht um den Vergleich, aber es geht um die persönliche Frage, die ich mir selber stellen muss. Realistische Selbsteinschätzung, darum ging es im Vers vorher. Gar nicht Fremdeinschätzung, da sind wir immer gern dabei bei Fremdeinschätzung. Selbsteinschätzung, setze ich meine Gaben ein für den Herrn? All das, was er in mich investiert hat, all das, was er in mir angelegt hat, dient das zu seiner Ehre? Und deswegen heißt Schritt 5, dann bei aller Selbsteinschätzung, bei aller Auswertung, bei allem Begriffen haben, worum es geht, bei allem Willen, mich hingeben zu wollen, bei allem Umdenken wollen, die entscheidende Frage ist eine ganz tief praktische. Und der fünfte Schritt heißt, ich gebrauche die Gaben, die Gott mir gibt. Und bitte lass dir nicht einreden, dass du oder irgendjemand anders hier im Raum von Gott keine Gaben erhalten hätte. Es geht hier nirgends ausschließlich um Geistesgaben, die wir gerne so beziffern, als wären die was Besseres oder eine andere Stufe oder was, sondern es geht hier grundsätzlich um alles, was Gott geschenkt und gegeben hat in dein Leben hinein und was zu seiner Ehre dienen kann. Er hat dir es gegeben und vieles von dem, was er gibt, das ist sicher in manchen anderen Lebensbereichen auch sehr nützlich. Ich sag mal, wenn Gott jemand eine gute Stimme und eine Musikalität gegeben hat, dann kann man damit nicht bloß Lobpreislieder singen, das ist ganz klar. Wenn Gott jemand handwerkliches Geschick gegeben hat, dann ist das auch ganz praktisch, wenn im eigenen Haus was kaputt ist. Ja? Wenn Gott jemand die Gabe der Weisheit gegeben hat, dann ist das auch ganz praktisch, wenn es um ganz banale eigene Lebensentscheidungen geht. Aber Gott hat diese Gaben gegeben, um sie einzusetzen für ihn. Und die ganz praktische Frage, der Maßstab, an dem alles hängt, das, woran sich das Umdenken zeigt, ist zu fragen, nutze ich diese Gaben für ihn? Die Frage kann ich für dich nicht beantworten. Das musst du selber wissen. Aber das ist die Frage, die du und ich, die wir uns heute stellen sollten. Es geht darum, Böses mit Gutem zu besiegen. So viel von dem Guten, was aus meinem Leben kommen kann, hängt ganz einfach an dem, was Gott schon hinein investiert hat in mein Leben. Lass es uns nutzen. Lass es uns gebrauchen. Lass es uns zu seiner Ehre einsetzen und nicht bloß brachliegen. Es gibt immer wieder Leute, die Fragen stellen, warum gibt es nicht mehr Gaben, die sich zeigen in unserer Gemeinde? Ich finde es zum einen manchmal traurig, weil ich glaube, dass wir so oft die Augen verschließen vor so viel, was schon da ist an Gaben in unserer Gemeinde. Und es vielleicht manchmal einfach nur auch da ein Umdenken braucht, um mehr zu sehen von dem, was bereits geschieht. Aber zum anderen, und noch viel wichtiger, glaube ich, dass es eigentlich die falsche Frage ist. Die völlig falsche Frage. Die Frage, die gestellt werden sollte von jedem persönlich ist, bin ich bereit, die Gaben, die ich habe, einzusetzen? In seinem Reich, in seiner Gemeinde, in dieser Stadt und zu seiner Ehre. Darum geht's. Das ist das Entscheidende. Gebrauche ich die Gaben, die Gott mir gibt? 5 Schritte. Angefangen von dem, was Gott getan hat. Hin zu der, also über die Bereitschaft, für ihn da zu sein. Die Erkenntnis, dass diese Bereitschaft, für ihn da zu sein, ein neues Denken braucht. Die kritische Selbstfrage, wo stehe denn ich? Und diese Frage, die sich messen lässt daran, ob ich mich einsetze mit allem, was ich bin und habe, für ihn. 1. Schritte hieß die Sache. Wenn die ersten Schritte so sind, so einfach vielleicht auch, dann nichts wie los. Böses mit Gutem besiegen. Herr Jesus, hilf uns dabei. Wir danken dir für dein Erbarmen. Wir danken dir für so viel, was du bereits getan hast. Wir danken dir, dass wir immer wieder neu staunen dürfen, wie unendlich deine Liebe zu uns ist. Und unsere Antwort, Herr, die soll klar sein, das ganze Leben soll dir gehören, dir, der uns eigentlich das Leben gegeben hat. Wir sind uns bewusst, dass dazu Umdenken nötig ist, auch in vielen Bereichen unseres Lebens immer wieder neu. Und wir wollen uns da gar nichts einreden. Wir wollen uns kein falsches Selbstbild aufdrücken lassen, wollen uns selber nicht irgendwie abheben oder was auch immer, sondern wollen bereit sein, uns vor dir und vor uns ehrlich zu hinterfragen, wo stehen wir hier und heute. Herr, du hast uns so viel bereits hineingelegt in unser Leben, was da sein kann an Gutem. Hilf uns, das zu gebrauchen für dich. Und komm du und schenk du dann deinen Segen dazu. Und ich bin mir sicher, gemeinsam mit dir besiegen wir das Böse mit Gutem. Amen.